Ja, hat die große Trübsal schon begonnen? Das ist die große Frage, und gerade durch den Konflikt im Nahen Osten, da drängt sich doch diese Frage so richtig gern wieder in den Vordergrund. So einiges, was wir heute erwähnen, das ist vielleicht eine Wiederholung, ja. Was wir heute erforschen wollen, das beruht auf Erkenntnissen, die wir in den oder aus den vergangenen Monaten und Jahren gemeinsam herausgezogen haben, festgehalten haben. Für mich persönlich, da war das ein großer Segen im Bibelstudium, das so zusammenzustellen. Und das sind alles persönliche Sichtweisen. Ich meine, gerade bei diesen Themen, das kann heute Nachmittag bereits schon auch überholt sein. Aber ich hoffe, dass es auch für Sie heute Morgen ein großer Segen sein darf. Möge unser Herr das schenken. Ja, nun zuerst die Frage, was ist überhaupt die große Trübsal? Wenn wir die Bibel studieren, besonders auffällig im Alten Testament, da wird die große Trübsal der große Tag des Herrn genannt. Es ist also ein Tag des Herrn. Und oftmals nennen wir es ja Drangsal Jakobs zum Beispiel, weil ja in diesem Zeitabschnitt dieses großen Tages des Herrn, weil da Israel gerichtet wird und darüber hinaus alle Nationenvölker. Es handelt sich also um eine Phase, des Gerichts. Innerhalb des Heilsplanes, endend dann mit der großartigen und herrlichen Wiederkunft des lebendigen Sohnes Gottes. Danach erfolgt dann die Aufrichtung des Königreiches in Israel. Israel wird zum Segen für alle Völker. Die Bibel, sie nennt diesen Tag also auch Trübsal, und wenn wir Zephania lesen, zum Beispiel Tag des Wolkendunkels, Tag des Zorns, Tag des Ruins, Tag der Zerstörung. Was wir daraus erkennen, es wird ein grauenvoller Tag, eine grauenvolle Phase sein. Wir sehen, wenn die Bibel Tag schreibt, dann muss es also nicht unbedingt sich zwangsweise um einen 24-Stunden-Tag handeln. Einfach, dass wir es festgehalten haben, aus meiner Sicht, nicht davon betroffen ist die Gemeinde, der Leib unseres Herrn Jesus Christus. Sie und ich als Glieder des Leibes des Herrn, wir sind versiegelt mit dem Geist für den Tag der Erlösung, und wir sind ja bereits mitgekreuzigt mit unserem Herrn Jesus. Wir sind mitgestorben, mit ihm auferstanden und mit ihm versetzt in alle Überhimmel. Diese wunderbare Lehre vom Römerbrief, der Briefe des Paulus. Und deshalb glaube ich auch, wird die Gemeinde vor der großen Trübsal hinweggenommen, entrückt und mit Jesus vereinigt. Das einfach vorweg, dass wir das so festgehalten haben. Ja, hat diese Trübsal, diese grauenvolle Phase schon begonnen? Eine Frage, die heute, aber auch in der vergangenen Zeit sich immer mehr aufdrängt, die wir gestellt werden. Neulich eine Nachbarin von uns, die kam zu mir und fragte, was ich jetzt oder wie ich persönlich diese Lage mit Israel einschätze. Also, es interessiert die Menschen. Die Zeit heute, sie ist verrückt geworden, wir wissen es. Und eben beim Blick auf diese Verbrechen der Terroristen gegen Israel, schlimm. Verrückt geworden, auch die Verblendung der Politiker. Menschen, die sich gegenseitig abschlachten, jetzt auch in Deutschland wieder, so junge Menschen, die sich das Leben rauben, Anteilnahme, die ausbleibt, Menschen, die nicht eingreifen, wenn andere Not leiden, wenn sie angegriffen werden, uns fehlt doch das Verständnis dafür. Trotz den genannten Tatsachen, die uns als Leib Christi betrifft oder betreffen, da sind nun aber dennoch so manche Geschwister in Angst und Bange. Manche meinen ja sogar, plötzlich und versehentlich das Mal des Antichristen anzunehmen. Ja, die Frage sie beschäftigt, wo stehen wir jetzt? Und deshalb das Thema heute Morgen, Start zur großen Trübsal. Was wir aus menschlicher Sicht mit Blick auf die Bibel vielleicht manchmal so denken zum Start der großen Trübsal, zum Beispiel, ja, wenn klar ist, wer der Antichrist ist, dann hat die Trübsal begonnen. Oder, ja, wenn der Antichrist Frieden in die Wege leitet, besonders dann in Nahost Frieden herrscht, dann beginnt die große Trübsal. Oder, ja, jetzt auch in Bezug eben mit dem plötzlichen Überfall auf Israel, da würde das nun eigentlich passen, nicht wahr? Da war eigentlich Frieden und plötzlich kamen diese Tausenden von Raketen. Andere denken vielleicht, nein, zuerst muss totale Kontrolle herrschen auf der Welt. Das ist dann der Start zur großen Trübsal. Oder nein, erst wenn so und so viel Leid auf die Erde hereinbricht und Erdbeben dort, hier und überall stattfinden, erst dann ist das der Start zur großen Trübsal. Die Welt muss zuerst im totalen Chaos sein. Ja gut, viele unserer Gedanken, die wir uns so machen, auch beim Lesen und Studieren der Bibel, die mögen richtig sein. Anderes ist vielleicht auch nicht korrekt. Aber wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir letzten Endes den ganzen Heilsplan Gottes erkennen oder alles verstanden haben, dann, wenn wir bei ihm sind. Aber ist das nun so richtig? Diese Gedanken, Vermutungen, sie sind ja alle auf die Erde bezogen. Was ist aber tatsächlich der Start zur großen Trübsal? Wo beginnt sie? Wann beginnt sie wirklich? Was ist oder was sind die ausschlaggebenden Dinge? Und wir wollen heute Morgen unser Augenmerk auf das richten, was das wirklich Zentrale ist in dieser Frage. Und bei allen Unklarheiten, die da sind, etwas ist ganz klar. Und das, was ganz klar ist, das ist dann besonders für die Gläubigen in der Zukunft ein ganz besonderer Segen nach dem Gemeindezeitalter, eine große Ermutigung, die sie ruhig und standhaft machen wird. Aber in gewisser Hinsicht für unser Wechselbad der Gefühle, für unsere Ängste, auch für uns ein großer Segen. Diese Gerichtsphase, die große Trübsal, wir finden sie unter anderem ja in Offenbarung Kapitel 6 und in Kapitel 19, da kommt unser Herr Jesus sichtbar auf diese Erde zurück. Ja, bevor nun aber diese angesprochenen Gerichte beginnen, da wird dieses ganze Geschehen dieser grauenvollen Phase von einer Vorbereitungsvision eingeleitet. Die Kapitel 4 und 5 könnten wir so überschreiben. Vorbereitungsvision auf das, was kommt, die Johannes erhielt. Und bei dieser wollen wir einhaken, weil wir ja dem tatsächlichen Start der großen Trübsal begegnen wollen. Und da sind wir beim ersten Punkt, der himmlische Thron. Ja, wenn im englischen Königshaus etwas geschieht, dann entsteht doch so oft ein gewaltiger Hype, nicht wahr? Viele, die dieses Flair dafür nicht haben, für all diese royalen Angelegenheiten, die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich persönlich habe dieses Flair gar nicht. Ja, im deutschen Fernsehen, da haben damals rund 7 Millionen Menschen die Krönung von König Charles mitverfolgt. Und die Gesamtzahl weltweit geht von einer Schätzung von rund 300 Millionen Menschen aus, eben ein Hype. Das Königshaus, also was wir so sehen, man weiß ja die Hintergründe nicht, hat aber scheinbar doch gar nicht so großen Einfluss politisch. Ein Hype. Meine Lieben, wo bleibt unsere Leidenschaft? Wo bleibt die Leidenschaft unter uns Christen, wenn es um den Thron im Himmel geht? Wenn es um die Krönung unseres Herrn Jesus Christus geht? Wo bleibt die Leidenschaft für das Buch Offenbarung? Ist es uns bewusst, dass der lebendige Gott den Seinen einen Einblick gibt in den privaten und persönlichen Thronsaal? Einblick in die totale Privatsphäre Gottes. Und er gibt uns wesentlich mehr Einblick in seinen Thronsaal, als wir das jemals haben werden im Buckingham Palace oder im Oval Office in Washington oder wo auch immer. Und nun müssten doch Massen an TV-Sender berichten über den riesig großen Thron im Himmel. Aber es interessiert niemanden. Aber wir wollen uns damit beschäftigen. Und Josh hat es gelesen, wir lesen nochmals Offenbarung 4, die Verse 1 bis 2. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Nachdem also nun Johannes die Sendschreiben geschrieben hatte, da sah er diese geöffnete Türe im Himmel. Johannes hörte wohl die Stimme Christi: Der Herr will ihm etwas zeigen. Was meinen wir mit zeigen? Vielmehr umfassend darstellen, was danach geschehen muss. Ist das nicht wunderbar? Gott zeigt schon im Voraus, was alles geschehen wird. Er zeigt alles, da ist sonst nichts mehr. Es geschieht somit nichts Unvorhergesehenes. Und da erkennen wir wieder völlig neu, dass es bei Gott keine Willkür gibt. Bei Gott gibt es auch keine unkontrollierten Zornausbrüche. Das kennt Gott nicht, wie wir das vielleicht von uns Menschen kennen. Nein, das gibt es bei Gott nicht. Und Johannes erhält nun diese genannte Vorbereitungsvision über das ganze Geschehen. Gott bereitet ihn vor. Wir merken in diesen Worten, was alles geschehen muss. Da steckt ja der Start zur großen Trübsal schon mit drin, beziehungsweise aus diesen Worten lässt es uns erahnen, dass der dann unmittelbar bevorsteht. Und auch dieses Wort muss, es ist doch auch einfach seelsorgerlich so herrlich für uns. Gottes Ratschluss muss sich genauso erfüllen. Und Gott ist Gott, und was er sagt, das geschieht. Und da gehört auch das für uns aus menschlicher Sicht nicht so schöne oder eben überhaupt gar nicht schöne dazu. Das liegt im Wesen Gottes begründet. Und dann lasen wir in Vers 3. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir geht beim Blick in die Zeitung. Vielleicht bist du jemand, der kann das alles gar nicht mehr ernst nehmen und sagt, sowieso alles nur Lügnerei. Aber vielleicht sind Sie oder bist du auch jemand, der auch vielleicht im Blick auf diese Welt in Angst und Bange gerät. Ja, beim Blick auf irdische Könige, da sehen wir durcheinander. Wir fühlen uns ja eigentlich fast schon wie zur Richterzeit zurückversetzt. Wir könnten annehmen, ein jeder tut so, wie es in seinen Augen richtig ist. Viele kommen ins Ungewisse, ja, ist der Start in die Trübsal nun schon geschehen? Alle Bereiche der Welt geraten aus den Fugen. Eben, Kinder, die sich töten, das bricht mir das Herz, grausam. Dieser Angriff auf Israel, diese Geiseln, wir können uns gar nicht vorstellen, was das für die Angehörigen und die betroffenen Menschen, wie das für sie ist. Oder auch bei uns im Kleinen, im Alltag, wo irgendein Parkplatzstreit auch schon fatale Folgen haben kann, wegen solchen Banalitäten, Familiendramen und weiter weg von Europa, grausamste Christenverfolgung. Ja, damals zur Richterzeit, da herrschte kein König über Israel. Da war Anarchie. Und beim Blick auf diese Welt, da könnten wir auch fast denken, es herrsche Anarchie. Aber beim Blick in den Himmel, da sehen wir, der Thron, der ist besetzt. Es ist nicht Anarchie, da sitzt einer. In Vers 3 haben wir schwarz auf weiß. Auf dem Thron saß einer. Es sitzt jemand im Regiment. Aber wer ist das? In Vers 4 heißt es, und der auf dem Thron saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Ist doch herrlich, wenn wir uns das mal irgendwie versuchen vorzustellen. Es scheint ja irgendwie fast so, als dass diese Edelsteine den lebendigen Gott wie eine Feuerflamme leuchten lassen. Und da sitzt eben noch nicht Christus. Da sitzt im Moment noch kein Geringerer als der lebendige und allmächtige Gott. Wir wissen, Gott ist Geist, Johannes 4,24. Und hier lesen wir von einem Bild, wie Johannes das Gesehene irgendwie zu umschreiben versucht. Edelsteine. Ja, um Gott zu beschreiben, da muss das Edelste her, was es auf der Erde gibt. Edelsteine, so dass alles erscheint wie eine Feuerflamme, wie ein herrlicher Glanz. Und aus anderen Stellen wissen wir ja, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er kann nicht einfach eine Sünde oder Unvollkommenheit einfach so belassen, wie es ist und sagen, ja, ist egal, geht nicht. Und interessant, der Smaragd, er gleicht einem Regenbogen. Und interessant ist, ein Regenbogen, beziehungsweise ein Regenbogen ist damit im Geschehen, und ein Smaragd ist grün. Sehr interessant. Das dürfte doch auf den durch die Gerichte hindurch eingeleiteten Frieden hindeuten, den Gott als Ziel hat. Dieser Regenbogen seit der Zeit Noahs, das Zeichen für Frieden, das heute missbraucht wird. Der Regenbogen, der sagt, die Menschheit wird nicht mehr durch solch eine Flut ausgerottet werden. Friede. Da sitzt also Gott höchstpersönlich auf diesem Thron. In all dem Wirrwarr, wo wir denken, ja, da tut jeder in seinen Augen, oder was er in seinen Augen für richtig befindet. Aber nein, da sitzt Gott, umgeben und umhüllt von seinen herrlichen Friedensgedanken. Regenbogen und Grün. Und Grün gilt ja überhaupt als die ruhigste aller Farben. Frieden, sein letztendliches Ziel. Und nun zeigt er dem Johannes, was alles geschehen muss, damit es dazu kommt. Und dann sieht Johannes in Vers 4 diese 24 Ältesten. Diese weißen Kleider, die sie tragen, sprechen für Gerechtigkeit. Sie sprechen für Reinheit. Die goldenen Kränze sogar dafür, ja, dass sie Siege errungen haben. Aber wer sind diese Ältesten? Ich persönlich, ich glaube, es sind himmlische Geschöpfe. Als Throninhaber sind sie rund um den Thron Gottes und somit sogar Häupter der himmlischen Wesen. Und mich persönlich, beziehungsweise interessant ist auch, sie werden 12-mal genannt und sie wirken priesterlich und mitregierend. Höchst interessant in Verbindung mit der Zahl 12, der wir ja in Bezug auf Israel immer wieder begegnen. Und mich persönlich erinnert es an die 24 Priesterordnungen aus 1. Chroniker 24, 7 bis 19. David hat diese eingerichtet, diese 24 Priesterabteilungen, und waren damals wohl ein irdisches Abbild der himmlischen Realität, der wir hier in Offenbarung 4, Vers 4 begegnen. Was wir darin erkennen, bei aller Komplexität oder bei aller Schwierigkeit, bei Gott ist alles bis ins kleinste Detail wohl organisiert. Da hat es eine Hierarchie mit kompetentem Personal, eben gerechte Sieger. Bei Gott ist alles ausgeglichen, einfach in der besten Ordnung. Er hat sehr kompetentes Personal. Kompetenz, das ist ja genau das, was wir auf Erden heutzutage so oft vermissen. Und beim Stichwort Trübsal, da erinnern wir uns wiederum an Durcheinander. Aber bei Gott, da geschieht das alles wohlgeordnet, alles nach seiner Absicht. Und wenn wir nun weiterlesen, wir können natürlich jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, wir versuchen uns aufs Wesentliche zu beschränken, da sehen wir dann, dass aus diesem Thron Gottes, dass da Blitze, Stimmen und Donner hervorgingen. Was könnte das bedeuten? Blitze, Stimmen und Donner, wenn wir das im Vergleich mit anderen Stellen betrachten. Blitze in der Bibel zeigen oftmals, dass ein herannahendes Gericht plötzlich in Erscheinung trat. Von einem auf den anderen Augenblick, wie zum Beispiel der Blitz seines Schwertes in 5. Mose, Kapitel 32. Und wenn wir die Bibel lesen, begegnen wir ja auch oft dem Donner. Sehr interessant, sehr häufig ein Merkmal der Gerichtsstimme Gottes. Psalm 77, Vers 19. Ja, Gott sitzt auf dem Gerichtsthron. Hier in Kapitel 4, Offenbarung Kapitel 4. Und dann, wenn wir wieder weitergehen, und da stellen wir uns doch so einen herrlich erhabenen Stufenthron vor, auf dem unser Gott sitzt und da vor ihm ausgebreitet das gläserne Meer, scheinbar gleich Kristall. Haben Sie sich auch schon gefragt, was das für eine Bedeutung haben könnte? das gläserne Meer zu Füßen des lebendigen und großen Gottes. Da können wir als Parallele aufschreiben Jesaja 17, Vers 12. Womöglich handelt es sich hier nämlich um die vor Gott ausgebreitete Völkerwelt. Denn in Jesaja 17, 12 heißt es: Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Und interessant ist, ich beschäftige mich ja gerade anlässlich der Daniel-Serie mit Daniel 7. Auch da finden wir das übrigens, also wenn Sie oder wenn du mitschreiben, schreib mal Daniel 7 dazu. Ich weiß jetzt den Vers nicht gerade auswendig, aber auch da finden wir diesen Vergleich des Meeres mit dem Nationenmeer. Sehr interessant. Und in Offenbarung 15, 2 bis 4, da sehen wir auch dieses gläserne Meer in Verbindung mit den anbetenden Nationen. Also wir sehen, Gott herrscht über die ganze Nationenwelt. Und darüber hinaus ist dieses Wort gläsern ja auch so wunderbar. Das zeigt doch, Gott sieht glasklar, seine Augen durchforschen alles. Niemand kann irgendwie etwas vor ihm verbergen. Also auch wir in unserem Privatleben, in unserem eigenen Zimmer, er sieht genau, was wir tun, er weiß alles. Aber vielleicht leidest du auch unter ungerechten Gerichtsurteilen. Hört man ja auch immer mehr. Dinge werden behauptet über sie, die vielleicht gar nicht stimmen. Der Rechtsspruch des Richters steht vielleicht auf ungerechten Tatsachen. Sie fühlen sich unverstanden, haben nicht die Plattform, um sich mitzuteilen, müssen das jetzt einfach alles schlucken. Vielleicht stehen sie zu Unrecht in einem falschen Licht, auch in der eigenen Familie, in Streitigkeiten, mit Anschuldigungen. Lassen Sie es sich doch ein Trost sein. Das Wichtigste ist, dass Gott das sieht. Und er sieht das glasklar. Er sieht auch, wenn du ihm dienst, aber kein anderer sieht es. Gott sieht alles. Und das führt dann letzten Endes, global, heilsgeschichtlich gesehen, auch zu diesem Gericht, gerechten Gericht der großen Trübsal. Und dann in den Versen 6 bis 7 in Offenbarung 4, das haben wir auch schon mal erwähnt, da begegnen wir diesen geheimnisvollen vier lebendigen Wesen. Das erste Tier gleicht einem Löwen, das zweite Tier einem Kalb, das dritte hatte ein Angesicht gleich einem Menschen und das vierte war gleich einem fliegenden Adler. Ja, was hat es mit diesen Wesen auf sich? Ja, ich persönlich bin ein großer Freund von dieser Zahlensymbolik, auch wenn man das natürlich mit Vorsicht genießen muss. Aber wenn wir die Zahl 4 betrachten, dann begegnen wir der oftmals im Zusammenhang mit der Vollständigkeit der Schöpfung. So gibt es zum Beispiel ja 4 Evangelien, wenn wir jetzt von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ausgehen, sie beschreiben alle die Erdenzeit unseres Herrn Jesus. Die Bibel redet sehr oft von den 4 Enden der Erde. Und Daniel 2, haben wir ja gesehen, spricht von 4 Hauptweltreichen, von denen wir sogar oder vielleicht sagen könnten, stellvertretend für das ganze Geschehen während der Zeiten der Nationen hier auf Erden. Und dann lesen wir hier von diesen 4 Wesen. Im Übrigen glaube ich, das sind Engelwesen, Cherubim. Diese hier hatten 6 Flügel. Die Anzahl Flügel der Cherubim, sie ändert oder ist unterschiedlich im Wort Gottes. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass es Seraphinen sind, weil die 6 Flügel hatten. Cherubim haben unterschiedliche Anzahlen an Flügel, je nachdem, wie der Zusammenhang es oder der Kontext es hergibt. Und hier haben sie 6 Flügel. Und 6 ist wiederum die Zahl des Menschen. Also wir sehen diesen irdischen Bezug. Cherubim könnten wir wiedergeben mit viele Seiende, dieses Wort. Und das zeigt uns doch, dass somit die ganze Schöpfung vor Gottes Thron vertreten ist. Die ganze Schöpfung steht alle Zeit vor den Augen Gottes. Also sehen wir die gesamte Schöpfung, die gesamte Nationenwelt, alles glasklar vor den Augen des lebendigen Gottes. Und diese 4 Lebewesen, sie beten während dem Vorgang der Gerichte. Ja, warum? Römer 8, 23. Die Schöpfung, sie seufzt unter der Sünde. Sie leidet unter der Sünde. Sie wirken so mit an diesem ganzen Gerichtsgeschehen. Bringen ihr ganzes Leid und das Seufzen vor den Thron Gottes. Und dieses ganze Geschehen, es endet dann in Kapitel 4 mit einem glorreichen Abschluss. Mit dem Lob der Schöpfung, der Unterordnung der Ältesten in Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie geschaffen. Was zeigt uns Offenbarung 4 somit so eindrücklich? Auch wenn wir vielleicht nichts verstanden haben, aber was ist hier der springende Punkt? Der Himmel herrscht. Der Himmel herrscht. Das wird Johannes in der Vorbereitungsvision zu diesen Gerichten hin so deutlich vor Augen gemalt. Nicht Kriege, nicht die Hamas, nicht Willkür, nicht böses Treiben von Menschen, nein. Das musste ja auch Nebukadnezar erkennen, als er da gekettet war, als er Gras fraß wie ein Ochse. Er musste erkennen, dass der Himmel herrscht, Daniel 4, Vers 23. Das Fazit dieses ersten, des längsten Punktes heute Morgen, der Start zur großen Trübsal geschieht im Himmel. Der geschieht im Himmel. Vom Himmel aus wurde alles geschaffen und vom Himmel aus erfolgt auch Wiederherstellung. Und ist es nicht herrlich zu sehen, dass Gott wirklich alle Zügel in seinen Händen hält? Ihre Fäden, dass die Fäden ihres und meines Lebens werden im Himmel gezogen und nirgends anders. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der erste Punkt, der himmlische Thron. Im Himmel startet die große Trübsal. Der zweite Punkt, die himmlische Übergabe. In Offenbarung 5, 1 bis 2 lesen wir zu diesem zweiten Punkt, die himmlische Übergabe. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Ja, wenn wir nun also näher auf Gott unseren Blick richten, der da auf dem Thron saß, da sehen wir diese versiegelte Rolle in seiner rechten Hand. Das haben wir alles auch schon einmal beleuchtet. Und um diese Rolle geht es nun. Die soll nämlich geöffnet werden. Ich glaube, das haben wir auch schon festgehalten, deshalb nur stichwortartig, diese Rolle finden wir in Jeremia 32, einfach meine persönliche Sichtweise, Jeremia, der diesen Acker kauft und dann zwei Kaufbriefe erhält, den offenen und den geschlossenen. Der offene gilt als Quittung, der geschlossene als Besitzurkunde dieses Landes Israel. Es geht um die Wiederherstellung Israel als Königreich. Das zeigt uns die Offenbarung, diesen Politikwechsel auf dieser Erde, der zwangsweise über Israel führt. Und Gott zeigt somit, egal was auch heute geschieht und wie die Drohgebärden der Nationen auch sind, des Iran und allen, Gott schreibt die Geschichte mit seinem Volk zu Ende. Das zeigt uns sein Wort ganz offensichtlich und so wunderbar. Und in der rechten Hand Gottes ist diese Besitzurkunde Israels, die nur vom Eigentümer geöffnet werden darf. Wann? Ja, eben wenn eine Sachlage streitig gemacht wird. Und wir sehen es, Satan macht Israel streitig. Es soll ausradiert werden aus dieser oder von der Landkarte der Welt. Aber Gott lässt sein Volk nicht los bis zur himmlischen Übergabe. Es geht also um die Freilösung Israels und darüber hinaus natürlich der ganzen Welt. Und das ist die große Trübsal. Und wir lesen hier nun in Kapitel 5, wie Christus in die allernächste Nähe zu Gottes Thron herantritt. Ja, scheinbar, da ist Christus aufgestanden. Ist doch interessant. Wo ist Christus heute? Zur Rechten Gottes. Und er sitzt doch im Moment. Er sitzt zur Rechten Gottes. Damals, kurz nach seiner Himmelfahrt, da stand Christus schon einmal, als Stephanus gesteinigt wurde, als er die Geschichte Israels erzählt hat. Und hier in Zukunft, wenn es wieder um Israel geht, da steht Christus wieder. Wenn es um die Freilösung seines Volkes geht. Und das finden wir in Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm. Wie geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Stellen wir uns das einmal vor. Die Hohenpriester am großen Versöhnungstag, als sie hinter den Vorhang mussten, Herzklopfen, Angst, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Christus tritt freimütig heran zu Gott und nimmt diese Rolle in seine Hand. Dann lässt Gott sein Volk los, bildlich gesprochen, weil er weiß, bei Christus, bei seinem Sohn, ist das gut aufgehoben. Und Gott hat ja alles seinem Sohn übergeben. Das ist eine himmlische Übergabe. Da können Sie dazu schreiben zu Offenbarung 5, 6, beziehungsweise den weiterfolgenden Versen dann zu Offenbarung 5, Vers 7, Johannes 5, 22 bis 23. Gott hat seinem Sohn das ganze Gericht übergeben. Und in Offenbarung 5, Vers 7, da geschieht das. Christus soll die Siegel brechen. Was ist das Fazit für uns aus diesem zweiten Punkt? Ja, erst dann, wenn die überhimmlische oder diese himmlische Übergabe stattfindet, Christus das Buch in seine Hände nimmt, erst dann startet die große Trübsal. Und in besseren Händen kann das Gericht nicht aufgehoben sein. Und dann drittens und letztens, der himmlische Vollzug. Ja, Christus beginnt die Siegel zu brechen. In Offenbarung 6,1, da heißt es, und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Christus bricht die Siegel, die Trübsal startet. Dann kommt es zu diesem Geschehen mit diesen Reitern. Auch hier einfach kurz, weil wir das alles ausführlicher auch schon beleuchtet haben. Ihnen wird übergeben, dreien von vieren, dem ersten, dem weißen Reiter, eine Krone Regentschaft. Gott gibt dem Satan Regentschaft für eine gewisse Zeit. Dieser setzt dann auch Gehilfen ein. Dann das feuerrote Pferd in Vers 4, Kapitel 6. Es wurde ihm gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und das fahle Pferd, Vers 8, Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger und mit Pest durch die wilden Tiere der Erde. Also Christus ist es, der die Siegel bricht. Es ist das Gericht Gottes. Gott ist der Handelnde. Und deutlich wird das auch, wenn wir noch zwei Stellen heranziehen in Zephania 1, Vers 17. Da heißt es, zu dieser großen Trübsal, da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden. Das Ich hier, das ist der lebendige Gott. Er will das so. Diese Verse müssen wir auch im Gesamtzusammenhang der Wesenszüge Gottes sehen, allem, was wir auch schon beleuchtet haben. Und dann Joel 1,15, also Zephania 1,17 und hier noch Joel 1,15. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe, er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Er kommt vom Allmächtigen. Dieser grauenvolle Tag kommt aus dem Himmel. Das Fazit für uns aus dem dritten Punkt: Die große Trübsal startet erst, wenn Christus, ihr und mein Heiland, das erste Siegel bricht. Und im Rückblick auf diese drei Punkte, dann münden wir in den Schluss ein. Erstens, der himmlische Thron. Der Start zur großen Trübsal geschieht im Himmel. Der Himmel regiert. Zweitens, die himmlische Übergabe. Erst wenn diese stattgefunden hat, Christus das Buch aus den Händen Gottes nimmt, dann startet die große Trübsal. Und drittens, der himmlische Vollzug. Erst wenn Christus das erste Siegel bricht, dann startet die große Trübsal. Nun, eben zum Schluss. Wann genau zeitlich die große Trübsal startet, das verrät uns die Bibel nicht. Es scheint so, als diese Geschehen von heute irgendwann dort einmünden. Und der neuliche Angriff auf Israel könnte uns erahnen lassen, dass wir zwar schon in der Trübsal sind, aber ich glaube es nicht. Wir nannten vorher 1. Thessalonicher 5, Vers 3, da heißt es, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Aber ich sehe es nicht so, denn die Gerichtszeichen aus Offenbarung 6 sind so derart deutlich und bei aller Grausamkeit, wie das ja sowieso für die direkt Betroffenen immer ist, schrecklich, was dort sich ereignet. Aber wenn wir das lesen, mit diesen großen Anzahlen an Menschen, die in Israel sterben, die weltweit sterben, glaube ich nicht, dass es schon so weit ist. Denn wenn biblische Prophetie sich erfüllt, dann sind die Dinge derart eindeutig. Ich glaube, dann haben wir diese Fragen nicht mehr. Und Norbert, er schrieb neulich so einen herrlichen Satz zu dieser Situation, der bringt genau das auf den Punkt, wie ich es selber empfinde und denke. In diesem Konflikt im und rund um Israel, da werden die Schachfiguren gestellt. Schachfiguren für die zukünftigen und ja, vielleicht sehr baldigen Geschehnisse. Und ja, dank der Bibel, da wissen wir, wo es lang geht, was geschehen wird, auch mit den ungläubigen Menschen aus Israel, aus dem Gazastreifen, aus der Nationenwelt. Wir wissen, was mit Israels Feinden geschieht, Feinden des wahren Israels, des Überrestes. Und was mir persönlich hier abschließend einfach für mich auch wichtig wurde, das will ich Ihnen auch mitgeben. Dieses Wissen über all das, was geschehen muss, das kann manchmal kaltherzig machen. Ja, wir wissen, Israel wird einst gerichtet werden. Die Schachfiguren werden gestellt. Aber vergessen wir die Warmherzigkeit des lebendigen Gottes nicht. Beten wir für Israel. Beten und bekennen wir uns für und zu Israel. Leide mit den Leidenden. Aber vergessen wir unsere Geschwister im Gazastreifen nicht. Vergessen wir die Menschen nicht, die auch leiden unter diesem Konflikt, die vielleicht direkt dort wohnen. Treten wir doch auch für sie ein. Und noch ist es Gnadenzeit. Menschen können heute noch zu Jesus kommen. Leid an einem Kind oder Leid kann an einem Kind Gottes doch nicht einfach spurlos vorübergehen. Und wenn wir uns sündigen Menschen als Richter erheben, dann kommt bei diesem Gericht ein grausames Gericht zum Vorschein, geprägt aus Hass und Kälte. Die ganze Grausamkeit kommt dann aus uns Menschen hervor. Aber die Kombination aus seiner Liebe, seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit führt zu einem gerechten Gericht. Gericht über Menschen, die er über alles liebt. Wir vergessen manchmal, also mir geht es so, dass Gott mich schon liebte, als ich noch ein bitterer Feind war. Und dass wir, ein jeder von uns, eigentlich bildlich gesehen, ja auch mitverantwortlich sind, dass Christus gekreuzigt wurde. Es waren auch die Nationen, die ihn damals ausgeliefert haben, Pilatus. Und im Endeffekt, zu Ende gedacht, können wir sagen, war das Vergehen ein Konstrukt der ganzen Menschheit. Und nun können wir für die ganze Gnade, der wir teilhaftig sind, einfach nur danken. Und es ist gut, dass Gott allein alles in seinen Händen hat. Das wissen wir aus den drei Fazit, die wir gezogen haben, dass Gott und sein Sohn das Maß aller Dinge sind. Lasst uns nicht auf die Erde und auf das Durcheinander schauen, sondern in den Himmel, in die Offenbarung, auf diese Standfesten, auf diese Sicherheiten. Und dann können wir zum Abschluss sagen, können wir die Zeichen der Zeit beurteilen. Zeichen, die zeigen, dass es im Himmel bereits einen Schritt weiter ging. Amen.